Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute mit dem wirklichen Dauerbrenner Entgeltgleichheit und Transparenz. Hier im Podcast, in der Praxis und auch bei uns im Heft haben wir das Thema schon rauf und runter diskutiert. Die Entgelttransparenzrichtlinie stellt strenge Anforderungen an die Unternehmen. Welches Vorgehen empfiehlt sich für Arbeitgeber und wo gibt es Handlungsbedarf? Lieber Dr. Lellay, Stichtag für die Umsetzung der Richtlinie ist der 7. Juni 2026. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, das haben Sie ja auch zu Recht gesagt, Herr Krabbel, der Countdown läuft, die Umsetzungsfrist der Richtlinie läuft und das entsprechende Umsetzungsgesetz ist noch nicht sichtbar. Es gibt ja Gerüchte, dass es schon fertig wäre als Entwurf oder zumindest ganz schnell jetzt fertig werden könnte. Allerdings ist da noch nichts veröffentlicht worden, was feststeht, ist, dass das jetzt zurzeit ja noch, würde ich jetzt fast sagen, geltende Entgelttransparenzgesetz, dass das eben von dem Umsetzungsbedarf der Richtlinie weit in den Schatten gestellt wird. Das heißt, im Moment ist es noch die Phase des Abwartens, aber das kann sich, ich würde fast sagen, von Woche zu Woche ändern, nämlich dann, wenn der Entwurf tatsächlich präsentiert wird und das, da bin ich fest von überzeugt, wird nicht mehr lange dauern.
Ja, da sprechen Sie einen spannenden Punkt an. Wir gucken nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit bzw. den Ist-Zustand. Was regelt denn das Entgelttransparenzgesetz? Wo sind die Unterschiede?
Wir hatten das im Podcast ja hier auch schon immer wieder gesagt. Das Entgelttransparenzgesetz, wenn man mal dahin schaut, was ist die Zielsetzung dieses Gesetzes gewesen, 2017 übrigens ja auch schon in Kraft getreten, dann ist es letztendlich ein zahnloser Tiger gewesen. Es spielt nämlich in der Praxis, das ist zumindest meine Erfahrung, fast keine Rolle. Und das ist wirklich so, wenn man sich mal vor Augen führt, mit welchem großen Tamtam seinerzeit das Gesetz ja auch eingeführt worden ist. Was regelt es? Es regelt letztendlich Auskunftsansprüche. Das kann man nachlesen, Paragraphen 10 fortfolgende Entgelttransparenzgesetz. Es regelt ein Prüfverfahren, es regelt Berichtspflichten in der Betriebspraxis. Das ist dann auch immer von Schwellenwerten abhängig. Aber letztendlich, und das ist auch das ganz Entscheidende, es enthält eben keine Sanktionen. Das heißt, alles das, was in dem Gesetz geregelt ist, wird selber vom Gesetz nicht sanktioniert. Das hat sich ein bisschen gewandelt durch die Rechtsprechung in den letzten Jahren. Das heißt also, da ist man jetzt weitergegangen und hat gesagt, ja doch, das kann man schon davon ableiten, in Verbindung zum Beispiel mit dem AGG, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Aber im Ergebnis ist die Wirkung des Entgelttransparenzgesetzes doch ganz, ganz gering.
Dann vergessen wir das ganz schnell, blicken in die Zukunft und stürzen uns auf die Richtlinie. Welche wesentlichen Inhalte hält diese denn bereit?
Na, ich denke, man kann sich das hier auch wieder ganz gut merken. Ich hoffe, ich bin schon dafür bekannt, dass ich immer diese 7 Merksätze sage. Warum 7? Weil die 7 Wochentage, das kann ich mir selber so gut merken. Aber hier finde ich, es passt es mal wieder. Es gibt nämlich 7 wichtige Punkte, zumindest die finde ich wichtig in der Richtlinie, die man sich merken kann. Also einmal ist es dieser vorgelagerte Auskunftsanspruch. Das heißt, der ist auch Bewerber dürfen ja schon diese sogenannten Gehaltsbandbreiten erfragen. Das kann man nachlesen im Artikel 5 der Richtlinie. Dann gibt es die Pflicht zur Entgeltbewertung nach objektiven Kriterien. Das ist das Kernstück der Richtlinie in Artikel 10. Dann gibt es ein Verbot der Gehaltsverschwiegenheit im Arbeitsverhältnis. Dann gibt es die Berichtspflichten. Die sind dann auch wieder gestaffelt nach Mitarbeiterzahl. Das ist ja schon bekannt. Dann gibt es aber auch so Pflichten wie Maßnahmen zu ergreifen bei einem ungeklärten Gender Pay Gap. Und dann gibt es ganz, ganz wichtig Beweislastumkehr bei Diskriminierungsverdacht. Und dann gibt es, und das ist eine absolute Neuigkeit, Sanktionen und Entschädigungsansprüche. Also das sind so die 7 Herzpunkte der Richtlinie.
Ja, und ganz am Beginn der ganzen Geschichte steht ja die Entgeltbewertung. Wie gelingt eine sogenannte gemeinsame Entgeltbewertung nach Artikel 10 der Richtlinie?
Ich habe mir da den Satz gemerkt, was ist der Kernpunkt? Das ist die Vergleichbarkeit. Vergleichbarkeit muss geschaffen werden. Artikel 10 sagt ja, dass gleiche oder gleichwertige Arbeit anhand von Kriterien objektiv, geschlechtsneutral zu bewerten ist. Und da gibt es dann auch bestimmte Anknüpfungspunkte, zum Beispiel Anforderungen an Qualifikation, Verantwortung, Belastung, Arbeitsbedingungen, Kompetenzen, Beitrag zum Unternehmenserfolg. Also das sind alles Dinge, die in diese Richtung dann zielen, wie eine Entgeltbewertung abzulaufen hat. Als Tipp vielleicht aus der Beratungspraxis der letzten Wochen und Monate, wenn man ein Stellenbewertungssystem nach standardisierten Kriterien einführt, dann ist man schon relativ weit. Und dazu kommt auch noch eine Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern. Das ist übrigens nicht direkt in der Richtlinie, sondern in den Erwägungsgründen der Richtlinie nachzulesen. Zu lesen, nämlich im Erwägungsgrund 43 steht das drin.
Ja, und jetzt werden wir ein wenig polemisch, weil das in der Vergangenheit oft auch auf den Tisch gepackt wurde. Sind denn die frei verhandelten Gehälter jetzt Geschichte, lieber Dr. Lelei?
Ja, die frei verhandelten Gehälter, es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, wobei man muss fairerweise sagen, es sind häufig Kollegen, die das sagen, dass die jetzt vom Tisch wären. Das spielt ja an auf die Entscheidung des BAG aus dem Jahr 2023. Ich denke, das ist so nicht richtig in dieser schablonenhaften Darstellung. Die Rechtfertigung, die muss nachvollziehbar sein. Was das BAG ja sagt, das kann man kritisieren, aber das ist letztendlich ein vertretbarer Standpunkt. Natürlich, das BAG sagt ja, der Verhandlungserfolg, der kann keine sachliche Rechtfertigung für eine geschlechtsbedingte Entgeltungleichheit sein. Und das ist ja etwas, was man auch in der Personalpraxis handhaben kann. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl gehabt, diese BAG-Entscheidung, die ist auch ein bisschen skandalisiert worden. Da gibt es sicherlich Kritikpunkte daran, das kann ich auch nachvollziehen. Aber die frei verhandelten Gehälter, die gibt's und die wird's auch weiterhin
geben. Ja, und wie wichtig das nächste Thema ist, haben Sie ja schon beim Entgelttransparenzgesetz mehr als angedeutet. Welche Sanktionen sieht die Richtlinie vor?
Die Richtlinie, und das ist der große Unterschied zum bestehenden Entgelttransparenzgesetz, die sieht Sanktionen vor, Entschädigung und Bußgelder. Und daneben, das sieht die Richtlinie auch vor, mittelbar auch den Image- und den Reputationsschaden, nämlich durch die öffentlichen Berichte. Und die Sanktionen, das kann man in Artikel 23 der Richtlinie nachlesen, die müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Das kennt man schon aus dem Sanktionsregime der DSGVO. Das heißt also, hier wendet die Europäische Union, ich will nicht sagen Copy-Paste, aber doch sehr, sehr ähnlich die Prinzipien an, um hier den Richtlinien mehr Durchschlagskraft zu verleihen.
Das heißt, Arbeitgeber dürfen sich jetzt nicht zurücklehnen und sollten wirklich etwas tun. Wie kann denn ein diskriminierungsfreies Entgeltsystem nach Artikel 4 der Richtlinie aussehen?
Ja, da habe ich mir vier Punkte gemerkt. Das System, das Entgelt diskriminierungsfrei ist, also ein Entgelt diskriminierungsfrei auszahlt oder zur Verfügung stellt, das hat vier wesentliche Aspekte. Das ist einmal eine klare und transparente Entgeltstruktur. Das ist ja sowieso, im Grunde genommen ist das gesunder Menschenverstand, ne? Common Sense, ohne Transparenz schaffe ich das nie. Dann muss ich die objektive Bewertung von Stellenprofilen beziehungsweise Positionen haben. Und dann muss ich auch, und das ist in der Praxis eine große Schwierigkeit manchmal, nachvollziehbare Kriterien haben für die variablen Entgeltanteile, auch für Zulagen und dergleichen. Und dann, und das ist übrigens auch in der Praxis ein nicht zu unterschätzendes Problem, was viele Personalerinnen und Personaler kennen werden. Ich muss natürlich auch verzichten auf individuelle Sondervereinbarungen, die keinen Systembezug haben. Das heißt, die berühmt-berüchtigte Extrawurst, die wird gefährlich. Und die sollte nach Möglichkeit nicht mehr vorkommen, weil sie potenziell Angriffspunkt ist für diskriminierendes Entgelt.
Und nicht ganz unwichtig sind die tarifvertraglichen Regelungen, die in Deutschland ja überwiegend, will ich jetzt nicht sagen, aber schon flächendeckend bestehen. Wie verhält sich denn die Richtlinie zu diesen tarifvertraglichen Regelungen, von den Vorgaben möglicherweise abweichen?
Das ist eine interessante Frage und ich habe immer das Gefühl, und wir haben das ja auch letzte Woche, Herr Krabbel, beim Arbeitsrechtskongress nochmal gehört aus erster Hand, dass das unterschiedlich gesehen wird, nachvollziehbar ja auch von den Tarifvertragsparteien. Es gibt die Fraktion, die sagt, naja, das ist alles ganz unproblematisch, die Tarifverträge, die sind immer diskriminierungsfrei oder fast immer. Und die andere Fraktion, die sagt, nein, nein, das muss jetzt alles anhand der Richtlinie überprüft werden. Ich persönlich neige eher der zweiten Ansicht zu. Ich glaube nicht, dass man da so ohne weiteres durch Tarifverträge rauskommt. Klar ist natürlich, dass die Richtlinie die Tarifautonomie anerkennt, aber sie verlangt eben ja auch, dass die tarifvertraglichen Entgeltsysteme diskriminierungsfrei sind und zum Beispiel auch mittelbar diskriminierungsfrei sind. Das heißt also, hier, meine Meinung, gibt es schon oder kann es Anpassungsbedarf geben, sich einfach nur zurückzulehnen, weil man sagt, naja, wir wenden ja einen Tarifvertrag an, das wird in vielen Fällen wohl nicht laufen.
Ja, was Arbeitgeber in diesem Bereich tun müssen, dazu kommen wir gleich. Zunächst würde ich aber gerne die Frage stellen, welchen Handlungsbedarf gibt es denn jetzt für Arbeitgeber mit gleichverhandelten Gehältern, die, wie Sie schon sagen, vielleicht nicht so schlau keinerlei Vergütungsstruktur aufweisen?
Der Anpassungsbedarf oder der Handlungsbedarf, der ist in diesen Bereichen wohl sehr, sehr groß. Ich brauche jetzt, und da führt meiner Meinung nach auch gar kein Weg dran vorbei, eine interne Entgeltstruktur, weil ich ja sonst überhaupt gar nicht transparent machen kann, wie ich bewerte, wie ich ein diskriminierungsfreies Entgeltsystem aufgesetzt habe in meinem Unternehmen. Das heißt also, ich muss, wenn ich das noch nicht habe, jetzt eine interne Entgeltstruktur entwickeln. Ich muss in dieser Struktur die Stellen bewerten und vergleichen. Und ich muss auch, und das wird mir dann vielleicht jetzt erstmal auffallen, auch analysieren, ob ich in meinem Unternehmen ein Gender Pay Gap habe. Möglicherweise weiß ich das gar nicht, weil ich noch gar keine Vergütungsstruktur, keine nachvollziehbare Vergütungsstruktur habe. Und wenn ich das nicht mache, dann drohen mir spätestens dann, wenn die Richtlinie umgesetzt worden ist, eben Auskunftsansprüche, Umkehr der Beweislast und auch möglicherweise die schon besprochenen Sanktionen.
Da kommen wir zurück zur Tarifbindung. Was müssen Arbeitgeber denn tun, die Tarifbindung haben? Sie hatten ja schon angedeutet, dass Sie eine gewisse Tendenz haben, dass es da Handlungsbedarf geben könnte.
Ja, ich denke, den gibt es. Und da würde ich mal gerne mit dem an sich letzten Punkt anfangen. Wenn es den gibt und unterstellen wir mal, es gäbe ihn, was ich ja meine, dann muss man jetzt sich auf jeden Fall ganz schnell mit dem Sozialpartner an einen Tisch setzen. Denn als tarifgebundener Arbeitgeber, und das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, natürlich kann ich ja Tarifverträge nicht einseitig ändern. Ich muss das also mit dem Sozialpartner, mit der Gewerkschaft zusammen tun. Die muss ich frühzeitig einbinden und dann muss ich mich vielleicht auch in den sauren Apfel beißend mit dem Thema auseinandersetzen, ob meine Tarifverträge diskriminierungsfrei sind. Ich muss das Kriterium der Entgeltwertigkeit, der Gleichwertigkeit in dem Tarifvertrag suchen und hoffentlich auch dann finden. Und ich muss eben auch entsprechend die Strukturen dann mir anschauen, die eventuell angepasst werden müssten.
Ja, und jetzt haben wir noch eine ganz große Gruppe ausgelassen, die wir jetzt mal besprechen wollen. Das sind die Arbeitgeber mit betrieblichen Vergütungsordnungen. Welche Aufgaben kommen auf diese zu?
Das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Tarifverträgen. Auch da ist es ja so, das sind ja Mitbestimmungsthemen. Das unterliegt der durchsetzbaren oder erzwingbaren Mitbestimmung nach Paragraph 87 BetrVG für die Unternehmen, die einen Betriebsrat haben. Das heißt also, auch hier muss ich mit dem Sozialpartner, in diesem Fall der Betriebsrat, mich an den Tisch setzen und wenn ich überhaupt was ändern möchte. Und ansonsten ist es eben ganz ähnlich wie auch bei den Tarifverträgen. Ich muss mir anschauen, ist diese Vergütungsordnung im Sinne der Entgelttransparenzrichtlinie bzw. dann des Umsetzungsgesetzes diskriminierungsfrei, hat sie bewertbare objektive Kriterien und kann ich das auch dokumentieren und im Zweifelsfall nachweisen? Und dann sollte ich auch direkt einen Schritt weitergehen. Dann sollte ich mir nämlich auch die Frage stellen, kann ich, wenn ich berichtspflichtig bin nach der Richtlinie bzw. dem Umsetzungsgesetz, kann ich auch entsprechend berichten? Das ist bei so etwas wichtig wie einem Gender Pay Gap, der eventuell dann doch auftaucht.
Ja, und jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, überblicksartig, welches Vorgehen empfiehlt sich denn jetzt? Denn es ist tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit.
Richtig, es ist nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Also wenn man morgen ist vielleicht etwas übertrieben, morgen ist ja Samstag, aber wenn man am Montag, also nach dem Wochenende damit anfängt, dann ist man auf keinen Fall zu früh dran. Der erste Schritt ist immer, und auch das ist ja gesunder Menschenverstand, die Ist-Analyse. Entweder habe ich ein Entgeltsystem, entweder bin ich tarifgebunden oder ich habe gar nichts. Das muss ich mir anschauen. Zumindest habe ich ja in irgendeiner Form Grundsätze, und wenn die nur in den Köpfen der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers vorhanden sind, wie ich Entgelt bewerte, beziehungsweise wie ich Entgelt nehme oder auszahle in meinem Unternehmen, das muss ich mir anschauen. Dann sollte ich ein System einführen, Stellenbewertungssystem. Ich muss die objektiven Entgeltkriterien definieren. Ich muss, und das sollte ich auf jeden Fall tun, mir zumindest anschauen, ob ich ein Gender Pay Gap habe. Und dann muss ich mir angucken, was ist der Umsetzungs- und Änderungsbedarf. Und dafür muss ein Zeitplan entwickelt werden, und das sollte möglichst zügig gehen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leller, für diesen Appell, für diesen wichtigen Appell. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Mit einem Werbespot in der Kurzgefragt-Serie können Sie Ihrem Unternehmen einen neuen Anstrich verpassen. Einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de oder nähere Informationen in den Shownotes.